Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Podcast-Folge habe ich Dr. Katrin Singer interviewt. Sie ist Ärztin sowie Gründerin des Netzwerkes NaMomDocs, das eine Plattform für Mütter in der Medizin bietet. In unserer Podcast-Folge haben wir über das Thema Führung in der Medizin gesprochen. Wir haben Themen angesprochen, wie zum Beispiel, wie sieht der Führungskontext in der Klinik aus, was unterscheidet Führung in der Medizin von Führung in anderen Kontexten und welche Form von Führungskompetenz braucht es deshalb. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Mein Name ist Dr. Katrin Singer. Ich bin Ärztin, ich bin Mama und ich bin Netzwerkgründerin von den MomDocs, Netzwerk für Mütter in der Medizin.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, was du machst. Vielleicht magst du, starten wir mal mit Ärztin. Wir greifen das jetzt einfach nacheinander so ein bisschen raus. Starten wir mal mit Ärztin. Warum hast du dich denn ursprünglich für den Beruf als Ärztin entschieden? Also was hat dich da angetrieben oder was treibt dich da auch heute noch an?
Also das Interesse für Naturwissenschaft, das Interesse für das Verständnis am menschlichen Körper, an den Vorgängen sozusagen, die da passieren. Und gleichzeitig die Perspektive, dass es ein sehr vielseitiges Studium ist, dass man ganz viele Möglichkeiten hat, was man danach machen kann. Ja? Also sowohl im Praxisarbeiten, im Krankenhaus arbeiten, Wissenschaftler sein, Journalist werden und so. Also die Vielseitigkeit, die hat mich auch während dem ganzen Studium echt sehr begeistert. Und ich würde sofort wieder studieren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein toller Beruf und es hat so die richtige Mischung aus was Emotionalem und was Intellektuellem. Kein Tag ist gleich.
Ja. Ja, das hört sich sehr gut an. Du bist ja jetzt im Krankenhaus tätig. Magst du ja, da vielleicht noch mal so ein bisschen
richtig,
was dazu
richtig.
erzählen?
Genau. Also ich hätte mir am Ende des Studiums beides vorstellen können, also in der Klinik tätig sein oder in der Praxis tätig sein. Es hat sich dann im Laufe meiner Karriere dann so entwickelt, dass ich im Krankenhaus geblieben bin und nach der Elternzeit mit meinen Kindern auch wieder dorthin zurückgekehrt bin. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe die Arbeit in dem großen Team und da fühle ich mich dort genau richtig. Ich arbeite in einem Kreiskrankenhaus mit dem Schwerpunkt in meiner Abteilung mit dem Schwerpunkt Altersmedizin, was mir total viel Spaß macht. Und genau, so ist es gekommen. Und wenn sich nichts Grundlegendes ändert, wird es auch so bleiben.
Ja, sehr schön. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du die MomDocs gegründet hast. Das ist ja sozusagen ein Netzwerk für Mütter in der Medizin. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich meine, das ist ja nochmal auch ein ziemlicher, also da geht, ich habe mir jetzt auch nochmal, gerade heute nochmal die Website angeschaut, da habt ihr ja wirklich auch sehr viele Angebote oder auch die viele Dinge, die du da ins Leben gerufen hast. Das ist ja neben dem durchaus wahrscheinlich stressigen Klinikalltag auch nochmal ein Zusatzaufwand. Also was treibt dich denn da an oder was hat dich angetrieben, das zu gründen?
Die Gründung war so wirklich aus dem Bauch raus. Ich kann mich auch noch ganz genau an den Moment erinnern. Das erzähle ich auch immer wieder. Mein erster Sohn hat Mittagsschlaf gemacht. Und ich habe gedacht, weißt du was, jetzt machst du einfach so eine Facebook-Gruppe auf für Mamas, die auch Ärztinnen sind und guckst mal, was passiert. Also, dass das irgendwann mal so groß werden würde, das habe ich nie geahnt, ja, dass also offenbar wirklich so viel Bedarf dafür auch da ist. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es kam einfach aus meinem eigenen Wunsch heraus, den Austausch mit Kolleginnen nicht zu verlieren. Also ich war in Elternzeit und dadurch ist ja ein bisschen so der Austausch mit den Kolleginnen abgerissen. Und gleichzeitig aber gab es ja diese ganze neue Welt der Mutterschaft für mich, auf die ich aber einen vielleicht durch meinen Beruf eben und durch das Studium ein bisschen auch einen anderen Blick hatte als jetzt in so einem gängigen Mutti-Forum irgendwie diskutiert wird. Ja? Also das, die reden dann irgendwie über die Sinnhaftigkeit von Impfungen oder Bernsteinketten beim Zahnproblem oder so. Da bin ich raus. Also das heißt, mir war irgendwie wichtig, mit den Kolleginnen in Kontakt zu bleiben und meine ganzen Fragen, die ich als Mama hatte, aber auch auf der Ebene, dass ich eben auch Ärztin bin, eben stellen zu können. Also so aus dem Austauschgedanken raus ist es entstanden. Und dann hat sich sehr schnell draus entwickelt, hey, es geht ganz vielen Mamas so, ganz vielen Ärztinnen so. Wie vereinbare ich Familie und Beruf? Was gibt es für Role Models sozusagen? Wie haben es andere gemacht? Wie organisieren sich andere? Dann auch eben der fachliche Austausch, wenn die Kinder krank sind, über irgendwelche Spezialfälle in der Arbeit, Diskussionen über das Thema Niederlassung, wechsle ich mein Fachgebiet, gehe ich in eine Praxis, suche ich mir was ganz anderes. Also das ist von selber, so von innen raus, dann so gewachsen und hat sich in so viele Richtungen weiterentwickelt, dass ich dann letztens dann auch eben die Homepage aufgesetzt habe mit dem Angebot eines Mentorings, also dass man eben andere Mamadocs direkt ansprechen kann, auch mit einem Fortbildungsangebot, also digitalen Fortbildungen. Und ja, tatsächlich ist es ein großer Zeitfaktor auch, aber weil es mir auch so viel Spaß macht und weil ich auch selber da weiterhin so viel lerne und der Austausch so wertvoll ist, nehme ich das jetzt nicht als zusätzliche Belastung irgendwie wahr. Ja, also klar stecke ich da viel Zeit rein. Ich arbeite wahnsinnig viel am Handy auch. Also ich schreibe viel am Handy und beantworte Fragen und moderiere Themen und so einfach vom Handy aus. Also bin sehr flexibel dadurch. Und gleichzeitig macht es mir so viel Spaß, dass ich das jetzt nie als irgendwie Arbeitszeit verbuchen würde. Ja. Und man hat auch viele Kolleginnen dadurch einfach irgendwie über die Jahre auch näher kennengelernt. Also das wirklich auch ein sehr wertvoller fachlicher Austausch ist. Also die Mamadocs sind ja fächerübergreifend. Das ist jetzt kein Netzwerk, das irgendwie nur für Internistinnen ist oder nur für Chirurginnen. Und gerade das macht halt wirklich kriegt man so viel Input, das ist unglaublich. Ja, so viel Fachexpertise aus so vielen Bereichen der Medizin. Und uns verbindet halt die Tatsache, dass wir Mütter sind, dass wir vor den gleichen Herausforderungen stehen. Und ja, das ist total schön. Ja, macht sehr viel Spaß.
Du hast jetzt ja schon so ein paar Dinge angesprochen, aber lass uns doch nochmal drauf blicken, mit welchen Themen kommen dann die meisten Ärztinnen zu dir oder in das Netzwerk? Was sind denn da so die Hauptfragen, die da auch immer wieder
Also
auftauchen?
es gibt den ganz großen Block medizinische Fachfragen, also dass man einfach so Grenzfälle diskutiert, wo man irgendwie Input aus verschiedenen Fachrichtungen braucht, ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, da komme ich nicht weiter. Die sind irgendwie sehr speziell, sehr selten, sehr ausgefallen. Ja? Also das ist einfach die große Rubrik der fachlichen Diskussionen. Und dann sind ganz viele Themen Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ja, also wie organisiert man sich? Wie arbeitet man Teilzeit? Wie wird man da vielleicht ausgebremst, obwohl man eigentlich gut qualifiziert ist und nur weil man Teilzeit ist, wird man nicht befördert oder wird irgendwie im OP nicht eingeteilt, weil man eben mittags gehen muss und so. Oft ist es auch einfach das Wissen, dass es anderen genauso geht, ja, und einfach mal zu hören, hey, wie habt ihr in der Situation reagiert? Das heißt nicht unbedingt, dass man für jede Frage eine Lösung für jede Kollegin dann hat, aber einfach der Austausch ist extrem wertvoll und auch einfach mal zu sehen, manche sind auch Phasen. Ja. Die Kinder sind dann eben noch klein und wenn die Kinder größer waren, dann hat sich die ein oder andere eben für den oder den Weg entschieden. Ist das was für mich? Könnte ich mir das auch vorstellen? Wieso kommt es zu einem Fachwechsel zum Beispiel? Ja? Also wieso wird eine Chirurgin plötzlich Hausärztin? Ja. Also sowas dann zu diskutieren, wie kam es dazu, was waren die Stolpersteine? Da ist sehr viel sehr wertschätzende Kommunikation, viel Support untereinander. Ja, das ist echt total schön. Also Frauen sind sehr, sehr gute Netzwerkerinnen. Frauen sind keineswegs irgendwie Zicken und wollen sich gegenseitig mit den Ellenbogen von irgendwelchen Posten kicken, sondern das ist ein sehr, sehr supporting alles und das ist sehr schön, finde ich.
Ja, du hast jetzt gut, also so dieses Hauptthema ist, glaube ich, so dieser Austausch, dieses Netzwerken, auch der fachliche Austausch. Dann hattest du jetzt auch so dieses Mentoring angesprochen. Und dann habt ihr ja noch, und da freue ich mich auch, dass ich dann unterstützen darf bald, dann habt ihr ja noch auch immer wieder Expertinnen-Inputs. Also
Genau.
zu welchen Themen geht das denn zum Beispiel? Also gut, bei mir ist das dann das Thema einmal eins der Führung für Ärztinnen.
Genau. Ja, freue ich mich schon, freue ich mich total drauf. Also das ist während Corona entstanden, aus dem Gedanken raus, dass man sich halt austauschen und fortbilden will, ohne dass man irgendwo Veranstaltungen beiwohnen kann. Und dann für Marmdogs natürlich auch wirklich ein wichtiges Thema. in diesen ganzen Fortbildungen und ärztlichen Veranstaltungen, da denkt kein Mensch an Kinderbetreuung. Ja? Also wie soll ich irgendwie einen halben Nachmittag in irgendeinem Konferenzzentrum verbringen, wenn ich zwei kleine Kinder habe? Ja, dann muss sich dafür jemand irgendwie freinehmen oder die Kinder betreuen oder muss sie mitnehmen oder so. Und da der Gedanke, dass man eben eine virtuelle Fortbildung macht und jeder dem so beiwohnen kann, wie es halt passt. Ja? Ich weiß, dass ganz viele Mom-Docs abends bei der Einschlafbegleitung mit dem Knopf im Ohr dann einer Fortbildung zuhören. Das ist wunderbar, das geht wunderbar. So ist es entstanden, dass wir so Fortbildungen etabliert haben, für die ich auch dann ganz offiziell Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer beantragt hatte dann und das auch dann so mache, wenn das medizinische Themen sind, dass die Damen da auch ihre Fortbildungspunkte kriegen können. Also, und die Ideen kommen meistens aus dem Netzwerk selber. Also entweder weil jemand irgendwie ein tolles Thema hat, das er gern vorstellen möchte, oder weil es eben eine Frage gibt und jemand sagt, hey, darüber könnte man mal irgendwie sprechen und dann gibt es eigentlich zu allem eine Expertin. Also das ist echt
Ja,
faszinierend. Es
klar.
gibt dann Leute, die wirklich nur von sich aus sich melden und sagen, ja, dazu kann ich was erzählen. Und da haben wir wirklich schon, also querbeet, also wir haben Themen gehabt wie Zeitmanagement und so effiziente Selbstorganisation. Wir haben aber auch irgendwie dann eben ein großes Thema über Covid, Long-Covid gehabt, über gynäkologische Themen, Hormone. Wir hatten eine Rechtsmedizinerin, die einen großen Vortrag gemacht hat. Also es ist wirklich immer, es ist ganz bunt gemischt und wir hatten neulich, da hatten wir über Cybersicherheit in Arztpraxen und sowas. Also wer eine gute Idee hat, wer ein gutes Thema hat, meldet sich und dann versuchen wir das zu organisieren. Und genau, und jemand wie dich hatten wir jetzt eben auch noch gar nicht. Also das ist tatsächlich auch ganz oft ein Thema. Wie bin ich als Ärztin in einer Führungsrolle? Oder als Chefin in der Praxis oder wenn ich neu in so einen Posten komme, ich werde neue Oberärztin zum Beispiel, wie verhalte ich mich, wie ist das? Und da freue ich mich total drauf. Also es ist sicherlich auch wieder ein spannendes neues Thema, das halt über das reine Medizinische hinausgeht. Ja.
Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Am 21. Oktober um 20 Uhr ist unsere gemeinsame Veranstaltung
Prime
Thema
Time.
das Einmaleins der Führung für Ärztinnen. Genau, also werden wir vielleicht auch nochmal in den Shownotes verlinken, wen das interessiert. Da kann sich
Ja,
dann
auf jeden
gerne auch mal
Fall.
anmelden.
Freue
Jetzt
ich
sind wir
mich.
schon beim passenden Thema, beim Thema Führung. wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen über das Thema Führung in der Medizin sprechen, wobei ich jetzt auch mit dir gerne natürlich den Fokus auch auf Führung auch im Krankenhaus legen möchte, weil du ja da die Expertin sozusagen auch bist aus deiner Berufspraxis heraus. Ich habe mir jetzt überlegt, wie steigen wir da am besten rein und ich glaube, es macht Sinn, dass du vielleicht noch mal ein bisschen berichtest von deinem Arbeitsalltag als Ärztin. Das heißt, du hast ja gesagt, du bist in der Altersmedizin tätig. Es sind ja jetzt auch viele ZuhörerInnen, die vielleicht auch Laien sozusagen in Bezug auf dieses Thema sind. Also wie muss man sich das vorstellen? Genau, lass uns einfach mal damit starten. Wie muss man sich so einen typischen Arbeitstag vielleicht vorstellen?
Also
Oder
mein
gibt's das vielleicht auch gar nicht?
Das ist ein sehr guter Einwand, ja, tatsächlich, ein typischer Arbeitstag. Also meine Tage sind sehr lang und beginnen sehr früh und beinhalten viel Koffein. Es ist immer eine sehr abwechslungsreiche Mischung. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Also Medizin hat viel Rationales, viel Wissenschaftliches, Technisches, Analytisches. Wir machen die klassischen Untersuchungen im Krankenhaus, wie man sich das vorstellt. Röntgen, Blut abnehmen, Magenspiegelungen, Ultraschall und so weiter. Aber es hat auch was sehr Emotionales, finde ich. Also es ist sehr, ja, man ist sehr nah an den Menschen natürlich immer dran. Es hat viel mit Zuhören zu tun, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen auch vielleicht zu lenken, ein bisschen beraten mit Angehörigen, mit Patienten. Man findet sich oft in so Grenzsituationen irgendwie wieder. Ja. Also am Anfang, es läuft vielleicht alles so ganz ruhig und auf einmal passiert irgendwie eine Notfallsituation oder so. Also es ist ein tatsächlich sehr abwechslungsreiches Arbeiten, würde ich sagen. Schon in Strukturen, ja? Also man bespricht sich in der Früh, was im Team ansteht, man geht auf Visite, man hat seine Dokumentationen zu erledigen, seine Arztbriefe zu schreiben. Aber es ist nie gleich, es ist nie jeder Tag gleich. Also das finde ich sehr schön. Also man muss, das macht auch, ich finde, es macht auch Spaß, dass man nicht irgendwie in so einen Trott verfällt. Ja? Also ich muss jeden Tag einfach wieder präsent sein. Das hat immer was mit Tempo auch zu tun, ein bisschen, ja? Die Arbeit. Und du weißt nie, was passiert, ja, wenn du durch die Tür gehst, du weißt nie, was heute auf dich zukommt, ja. Und das ist Das ist sicherlich was, was man auch als Mutter sehr gut kann. So auf unvorhergesehene Situationen reagieren, irgendwie
Ja, klar.
Struktur vorgeben, organisiert sein. Das spielt mir da sehr in die Karten, ja, genau. Ja, so, und sonst ist es natürlich so, wie wenn man sich das halt aus dem Krankenhausbilderbuch vorstellt. Ja.
Oder aus der
Ja, genau.
Krankenhausserie.
Das höre ich auch oft. Ist es bei euch wie in aller Freundschaft? Ja, so ein bisschen ist es so.
Ich glaube, was auch noch wichtig ist für das Verständnis von Führung jetzt im Krankenhaus oder in der Medizin, ist, glaube ich, auch so der Kontext. Also wie würdest du denn, also damit meine ich so Führungskultur, vielleicht Aspekte wie Stress, vielleicht auch angespannte Personalsituationen, Verwaltung, Bürokratie, so, das sind jetzt einfach so Stichworte, die
Ja.
ich mir mal überlegt habe, was wahrscheinlich relevant ist, kannst du uns gleich berichten, aber wie würdest du denn so das Setting beschreiben, also den
Ja.
Führungskontext?
Also ich glaube, vielleicht kann ich es an dem Beispiel ganz gut beschreiben, wie
Gerne.
Führung in der Medizin oft ist. Also wenn man sich vorstellt, man liegt als Patient im Krankenhaus in der Uniklinik, ja, also in einem großen Krankenhaus in einer großen Fachabteilung. Und dann stellt man sich vor, es ist Visite. Visite heißt, also die Ärzte kommen einen besuchen. Dann ist in der Regel ist einmal in der Woche dann die Chefvisite, die große Visite, sagen viele. Und da geht dann der Chefarzt zusammen mit einem oder zwei Oberärzten, Assistenzärzten, dann kommen Studenten, dann kommen Pflegekräfte und so weiter, geht er auf Visite. Das ist ein riesiger Tross an Menschen. Und was ganz wichtig ist, ich sage also wichtig in Anführungszeichen, der Chefarzt klopft an der Tür und geht als Erster rein und in absteigender Rangfolge gehen alle hinter ihm her. Und dann steht
Also
man im
sehr
Zimmer, dann
hierarchisch
wird,
hört sich das schon mal
genau,
an.
dann wird gesprochen, dann wird die Visite abgehalten und dann passiert was Witziges. Innerhalb dieser winzigen Krankenhauszimmer rangieren sich alle so um, dass der Chef auch wieder als Erster rausgeht. Also man presst sich so ein bisschen an die Wand und wartet, bis man an der Reihe ist, weil man auch in absteigender Reihenfolge wieder hinter dem Chef nach draußen gehen muss. Und
Okay.
das klingt jetzt vielleicht witzig, aber das ist tatsächlich Realität und das
Ja.
zeigt, wie altmodisch, wie hierarchisch noch oft geführt wird in dem Krankenhaus. Also je größer das Krankenhaus, je universitärer, desto mehr ist es tatsächlich so. Ja? Und da hat Führung sehr viel damit zu tun, was auf deinem Namensschild einfach steht. Ja? Wenn du bist der Chef, also gehst du voran, nicht unbedingt in einer vielleicht fachlichen oder in einer positiven Wahrnehmung dieser Person, sondern das hat auch viel einfach mit Autorität, mit Angst, mit Strenge, mit Lautstärke zu tun. Ne? Also eine sehr ja, altmodische Art von Führung, ja, die sich auch eben in solchen skurrilen Situationen wie der Aufreihung der Visitenteilnehmer dann zeigt. Aber es ist schon so, glaube ich, dass da ein Wandel passiert. Also die Medizin wird immer weiblicher. Da kommt ein ganz großer Aspekt rein, der auch so, ja, würde ich sagen, emotionale Art von Führung, ja, mit reinbringt. Und vieles wird einfach auch moderner durch die jungen Ärzte, die nachkommen, die sowas natürlich verständlicherweise total verrückt finden, ja, und für die ein guter Leader jetzt nicht jemand ist, bei dem halt der halt irgendwie grauhaarig ist und bei dem irgendwie Chef auf dem Namensschild steht, sondern jemand, der halt ja, der halt ein Vorbild ist auf eine gute Art, eine Inspiration, der auf Augenhöhe kommuniziert, der es nicht nötig hat, ist seinen Titel irgendwie voranzutragen, sondern da passiert viel, da passiert viel Wandel und da habe ich das große Glück in meiner Abteilung, dass ich da eine großartige Führungskultur erleben darf, ja, mit offenen Türen, mit vielen Gesprächen, mit Raum für jeden Einzelnen. Das finde ich sehr schön. Und da darf sich noch viel tun. Es ist noch sehr altmodisch an vielen Stellen. Und genau, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es geht erfahrungsgemäß in dieser Branche immer etwas langsamer, ja, weil das ist einfach, da passiert in der freien Wirtschaft schon viel mehr. Da ist es in der Medizin ist es immer noch sehr, ja, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Das gehört sich so, ja. Genau. Also da.
Also was ich mir jetzt gerade frage, die Frage habe ich nicht aufgeschrieben im Vorfeld, aber jetzt, wo du so erzählst, Karl, was ich mich frage, ist, warum es denn so ist. Also warum es so ist, dass das, also kann das sein, dass da irgendwie Prozesse besonders wichtig sind in dem Bereich oder Also, woran liegt es denn, dass sozusagen da so ein großer Unterschied jetzt führungstechnisch ist oder auch die Hierarchie nach wie vor so wichtig ist?
Das ist eine
Hast
gute
du da eine
Frage, ja.
Idee?
Also ich glaube, dass also vieles ist halt auch noch so ein veraltetes Bild vom Arzt sein irgendwie, ja. Also der Gott in Weiß sozusagen, ja. Und auf diesem Boden ist das halt vielleicht gewachsen, ja, über Jahre. Ja. Also dass man sich vorstellt, dass es immer noch irgendwie Ärzte gibt, die rumschreien, ja, oder die im OP mit OP-Besteck werfen oder so. Da würde man sagen, das stimmt doch nicht, das gibt's doch nicht, ja. Oder die irgendwie sexistische Sprüche machen oder irgendwie Witze machen und so. Also da will man sagen, nee, also das glaube ich nicht. Das ist doch erst 2025 so. Aber ich glaube, vieles ist historisch begründet tatsächlich, ja. Und ja, das sind alte Strukturen einfach, ja. Und das, ich meine, die Mehrheit der Medizinstudierenden sind Frauen, ja. Aber je weiter man hochschaut wie soll ich sagen, je weiter auf der Karriereleiter man nach oben schaut, Oberärztinnen werden es schon weniger, Chefärztinnen ganz wenig und die hohen Professuren ganz wenig Frauen, ja, ganz wenig Frauen. Und da fehlt halt, finde ich, also die so weibliche Führungskompetenz und auch so vielleicht was Emotionales in der Führung, ja, was mehr kommunikationslastig ist, mehr Raum gibt für alle anderen im Team. Das kommt, aber das geht halt langsam. Das geht halt einfach langsam, ja. Und ich würde behaupten, in der Medizin ist es was ganz Wichtiges, ja, dass es eine gute Art von Führung gibt und dass es für alle auch, dass die nicht angstgeprägt ist oder dass irgendwie man immer erstmal denkt, oh Gott, was darf ich jetzt was sagen oder soll ich vor dem Chef irgendwie? Sondern wir finden uns ja ganz oft in Notfallsituationen wieder, ja, in der Reanimation, im Schockraum, in einem Notfall. Da muss jeder was sagen dürfen. Da muss jeder einen Impuls geben dürfen. Da muss jeder widersprechen dürfen, auch wenn irgendwas schief geht. Da muss jeder halt Stopp sagen dürfen. Ja, das ist total wichtig. Das heißt, und das zeigt sich halt, finde ich, im Alltag. Also wie führe ich im Alltag? Wie funktioniert mein Team im Alltag? Und nur so gut kann es auch in der Notfallsituation zusammen funktionieren.
Ich kann mir vorstellen, dass auch das Thema Fehler da wahrscheinlich also Umgang mit Fehlern dann
Ja.
eine große Rolle spielt. Also je offener wahrscheinlich die Führungskultur, umso offener wird er dann auch mit Fehlern sicher umgegangen. Und umso weniger Fehler passieren wahrscheinlich auch, weil sozusagen diese Angstkultur nicht so geprägt ist. Übrigens sogar eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja nicht vom medizinischen Fach, aber ich habe ja in den letzten Jahren an der Hochschule auch als Dozentin unterrichtet, im Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie. Und da hatten wir eine Vorlesung, die ich mit dem Professor Rüdiger Reinhardt zusammen gehalten habe. Wir haben uns da sozusagen die Veranstaltungen aufgeteilt, und da hatten wir am Schluss auch eine Prüfungsleistung, und da ging es sozusagen um ein Fallbeispiel aus dem Krankenhaus, dass sozusagen während des OPs ein Fehler passiert ist. Das sozusagen, ich weiß ja nicht, wie realistisch das ist, aber sozusagen, dass da ein irgendwie OP-Besteck sozusagen leider irgendwie in die Person eingenäht wurde, und dann gab es halt Komplikationen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber da kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Und dann ging es halt aber auch letztendlich um die Fragestellung, was muss sich sozusagen ändern, damit das zu einer anderen Fehlerkultur kommt. Und das wurde dann halt sozusagen so systemtheoretisch, sollten das die Studierenden dann betrachten. Und du erzählst jetzt sozusagen hier dein Beispiel, das auch irgendwie teilweise, oder deine Beispiele, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Also finde ich super spannend.
Also tatsächlich ist es ja bei uns so, dass wir haben ja jetzt nicht irgendwie so Team-Meetings und Sitzungen oder irgendwie sowas, ja, wie es vielleicht in anderen Branchen gibt, wo man jetzt sagt, okay, da kann man mal irgendwie ein Thema auf die Tagesordnung setzen und dann unterhalten wir uns alle da in Ruhe darüber, ja, sondern es passiert ja ganz viel einfach im Alltag, ja, und wenn ein medizinischer Fehler passiert, ja, dann muss der angesprochen werden und dann muss der von jedem Einzelnen angesprochen werden dürfen auch, ja. Also je nachdem, wer dieses Problem entdeckt, sage ich jetzt mal, ja, oder wer das Thema irgendwie hat, der muss das ansprechen dürfen, niedrigschwellig und sofort. Also das ist natürlich immer total wichtig bei uns. Das muss ja auch unmittelbar passieren. Ne? Da kann ich jetzt nicht irgendwie wochenlang überlegen, sage ich was, sage ich nichts, wird das nochmal passieren? Sondern das sind ja oft dann Sachen, die dann wirklich kritisch sind oder wo man dann eben sagt, oh, das hätte jetzt gefährlich werden können, das hätte jetzt anders ausgehen können. Es gibt im Krankenhaus so ein Meldesystem auch, wo man solche Themen auch anonym dann quasi dokumentiert und gemeinsam dann auch aufbereiten kann, also auf ganz offiziellem Weg sozusagen, einfach damit die anderen auch was daraus lernen. Ja? Also man kennt ja solche Fälle zum Teil aus der Presse, ja, dass irgendwie in Kinderkliniken irgendwie zum Beispiel mit den Dosierungen, dass irgendwie ein Fehler passiert ist und dann wird das irgendwie natürlich wahnsinnig aufgebauscht von Boulevardmedien, aber das sind Themen, aus denen jeder was lernen kann, ja. Also deswegen gibt es eben schon ein offizielles Meldesystem für solche Vorfälle oder Zwischenfälle oder kritischen Vorfälle. Bei uns ist es so, dass es eben, das ist eben, was ich vorhin gemeint habe, bei uns sind alle Türen immer offen und wenn es irgendwo ein Thema gibt, dann geht man halt hin zum anderen und spricht es einfach unmittelbar an. Wir sind aber auch ein sehr großes Team, also in der Altersmedizin ist es auch so, dass man in einem sehr großen Team arbeitet, aus Therapeuten, aus Pflegekräften, aus Ärzten, alle zusammen. Also, und da geht es gar nicht anders. Also ich wüsste gar nicht, wie das anders gehen würde, als dass man die Themen unmittelbar anspricht. Aber das hängt sehr viel mit dem Chef auch zusammen. Ja? Also so wie ich das vorlebe als Chef, so nimmt es das Team auch auf. Ja? Und wenn da eine Führungskultur der Angst besteht, ja, dann bilden sich vielleicht irgendwie Grüppchen, die halt untereinander dann was diskutieren. Aber da kommt es dann nie zum Chef und da wird es dann auch nie als Team gelöst. Ja? Das darf natürlich echt nicht sein. Und das in der Medizin eben ganz besonders, weil ich ja die Verantwortung für jemand anderes trage. Ja? Also die Fehler, die mir passieren, die betreffen ja möglicherweise dann unmittelbar einen Patient. Ja.
Ja, klar. Wir haben ja jetzt haben wir gesprochen über Hierarchien. Wir haben gesprochen über, ja, ich sag mal so, allgemein so die Führungskultur, dass das auch noch sehr traditionell ist, so sagen wir es mal. Welche Rolle spielt denn auch das Thema Verwaltung oder Bürokratie?
Ja, die Bürokratie spielt eine riesige Rolle in unserem Beruf inzwischen. Ja, also ich verbringe einen Großteil der Zeit und auch die Pflegekräfte verbringen einen Großteil der Zeit damit, Dinge zu dokumentieren, zu verschriftlichen, den Computer einzutippen. Alles Mögliche muss man belegen, dokumentieren, nachweisen können und so weiter. Ja. Das ist wichtig. Das gehört dazu irgendwie. Ja, das gehört dazu und ist eine Struktur und ja auch Reproduzierbarkeit von Abläufen, die gehört dazu. Ja, also man kann sich dem nicht widersetzen irgendwie. Das muss so sein. Das gibt uns allen Sicherheit. Das gibt dem Patienten Sicherheit. Ja, es gibt irgendwie Abläufe und Dokumente, die eben halt dazugehören. Man braucht Zeit für vieles, ja, und dazu braucht es eben auch dann eine entsprechend gute Besetzung in der Arbeit. Aber man kann sich dem nicht versperren. Also wir sind Gott sei Dank bei uns jetzt im Krankenhaus sehr digital unterwegs. Das heißt, viele Sachen gehen einfach auch dadurch sehr schnell und laufen sehr gut. Und ja, auch da ist es wieder, ich meine, da wird man jetzt nicht unmittelbar an das Thema Führung denken, aber auch da ist es wieder so, wie ich es halt als Führungsperson oder in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form Vorbildfunktion oder Führungsfunktion übernehme, so wie es ich präsentiere, so überträgt sich auch aufs Team. Ja? Also wenn ich jetzt als Chef natürlich rumrenne und sage, oh, also und die Verwaltung und das wieder und hier müssen wir dokumentieren und alles blöd und alles dauert so lang und
Klar.
alles nicht. Das überträgt sich, ja. Also das ist eben, was ich gemeint habe. Also wenn ich eine Struktur vorgebe als Vorbild, als Führungsperson und wenn ich sage, okay, das gehört zu unserem Job, das machen wir so und so, ist mein Input dazu, das sind meine Lösungsvorschläge, wenn ihr mit Problemen kommt, dann kann ich auch ein kompliziertes Thema oder vielleicht ein nerviges Thema, wie eben Bürokratie im Arztberuf, trotzdem sinnvoll in meinem Team, implementieren, ne?
Klar, ja, auf alle Fälle. Du hattest, was ich mir jetzt noch vielleicht noch einmal zur Klärung, du hattest immer wieder jetzt auch von dem großen Team gesprochen, in dem du tätig bist. Was heißt denn großes Team?
Wir haben es mal durchgezählt. Also natürlich ist da auch viel Schichtarbeit dabei, aber wir sind insgesamt 100 Personen in dem Team der Akutgeriatrie bei uns.
Das
Und
ist
da
wirklich ein
ist,
sehr großes Team, ja.
das ist ein großes Team, ja. Also der ganz große Block sind natürlich Pflegekräfte und die sind natürlich nicht alle jeden Tag da, weil wie gesagt, die arbeiten im Mehrschichtsystem. Dann gehören dazu Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, also Logopäden. Der Sozialdienst gehört dazu in unserem Fall, also die sich darum kümmern, was passiert mit den Patienten, wenn sie das Krankenhaus verlassen, wie geht es weiter, was brauchen die für Hilfsmittel, wie sind die versorgt. Und dann natürlich das große ärztliche Team. Ja. Also Es sind wirklich mehrere Berufsgruppen, die da sehr eng zusammenarbeiten. Das ist im Fall der Akutgeriatrie auch so vorgegeben. Also man kann jetzt nicht als Arzt allein sagen, so jetzt machen wir hier eine Akutgeriatrie auf und machen mal Schwerpunkt Altersmedizin, sondern das ist auch so vorgegeben, dass die Altersmedizin aus diesem großen Team zu bestehen hat. Ja, und das bringt viele Aspekte mit rein, weil jeder natürlich aus dem Blickwinkel seiner Berufsgruppe den Patienten sieht. Das finde ich total schön. Also einfach mal zu sehen, okay, was sagt der Physiotherapeut über meinen Patient? Was sagt die Schwester über den Patient? Was sagt die Ergotherapeutin über den Patient, den ich vielleicht an dem Tag nur ein paar Minuten bei Visite gesehen habe? Ja, was erzählen die? Wie sind die Funktionen? Wie hat sich was verbessert? Wo stehen wir gerade? Und ja, also da ist eben auch die Kommunikation extrem wichtig, weil man so viele Schnittstellen hat im Alltag, ja. Und da haben wir tatsächlich, das habe ich auch vorhin anders gesagt, ich habe gesagt, wir haben eigentlich keine Meetings, aber wir haben tatsächlich eben aufgrund dessen, haben wir mehrmals in der Woche so eine Teamsitzung, wo wir die Patienten eben aus den verschiedenen Perspektiven
Ach so,
besprechen.
okay,
Und wo man auch dann eben so Problemthemen oder so halt unmittelbar ansprechen kann. Und wo sich auch jeder, da gibt es nicht irgendwie eine Rangliste, ja, darf jetzt da der Physiotherapeut was sagen oder darf der Assistent was sagen, sondern wo jeder einfach gehört werden soll und muss.
ja. Jetzt hast du gesagt, großes Team, also es ist ja wirklich ein sehr großes Team. So groß habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Und dann ist es natürlich auch immer, denke ich, so eine Vermittlung zwischen unterschiedlichen Erwartungen von KollegInnen, Angehörigen, PatientInnen. Ich kann mir vorstellen, auch gerade natürlich in dem großen Team und in diesem Kontext, ja, von verschiedenen Anforderungen, von verschiedenen Ideen, dass es da sicherlich auch oft, gerade auch in der Hektik des Klinikalltags, zu Konflikten kommt. Was sind denn da so typische Konflikte, wo du sagst, das sind so Klassiker-Themen, die kommen immer wieder.
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich versuchen wir den solchen Konflikten schon oder potenziellen Konflikten zuvorzukommen. Ja, also ich habe die Verantwortung für meine Patienten. Ja, also ich habe letztlich auch die Verantwortung für das, was dann passiert, was dann entschieden wird. Das heißt, am wichtigsten ist, glaube ich, dass man selber mit einer großen Klarheit auch irgendwie dasteht. Ja, dass man halt weiß, was der grobe Weg ist sozusagen, wo ich hin will und das dann entsprechend halt auf die Kolleginnen und Kollegen überträgt und auch auf die Patienten und auf die Angehörigen. Also das ist für mich auch eine Art von Führung, ja. Also Gesprächsführung sagt man ja nicht umsonst. Ich brauche einen Plan, ja. Ich brauche einen Plan für den Patienten und mit dem Plan gedanklich gehe ich auf Visite, mit dem Plan gedanklich gehe ich in ein Patientengespräch, in ein Angehörigengespräch und mit dem Plan trete ich auch den Kolleginnen der anderen Disziplinen gegenüber. Ja. Konflikte passieren, oder Konflikt ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel gesagt, aber Diskussionen entstehen zum Beispiel, wenn einzelne Berufsgruppen unterschiedliche Einschätzungen von der Situation, von dem Fall haben. Ja. Und wenn zum Beispiel Angehörige drängen, dass ein Patient noch auf Reha geht, ja, und aber das Team sagt, hey, da ist aber überhaupt kein Fortschritt zu sehen, da ist überhaupt kein Reha-Potenzial. Man tut dem Patienten keinen Gefallen, wenn man ihn jetzt noch 2 Wochen in eine Reha-Klinik steckt. Dann muss man einfach, und das meine ich eben mit Klarheit, dann muss man selber als Arzt oder als der dann eben das Gespräch führt, auch so klar in dem Plan sein und sagen, okay, das Team hat das so und so eingeschätzt aus diesem und diesem Grund. Und dann führt man eben das Gespräch auch in diese Richtung. Ja. Umgekehrt auch, es kann oft zu einem Konflikt kommen, wenn jemand meint, er muss eine Behandlung abbrechen. Ja. Also wenn jemand sagt, nö, ich will das nicht machen lassen, ich gehe jetzt oder ich will abbrechen. Und du hast aber als Arzt das Gefühl, hey, das kann jetzt gefährlich werden, wenn du das machst. Ja, dann musst du auch eben so klar sein in deinen Ansagen, dass du sagst, hey, ich möchte das nicht verantworten. Natürlich, letztendlich darf das, wenn er geschäftsfähig ist, darf er es natürlich selber entscheiden und darf gegen ärztlichen Rat natürlich jederzeit gehen, klar. Aber dann musst du eben auch das Gespräch so führen, dass du sagst, hey, ich würde das aus diesen Gründen nicht machen. Ich möchte das nicht verantworten. Wenn Sie jetzt mein Vater oder Großvater wären, ich hätte kein gutes Gefühl. Also, dass man so ein bisschen auch die Richtung eben vorgibt. Ja. Und dazu muss man jetzt nicht irgendwie laut sein, dazu muss man nicht streng sein, dazu muss man nicht autoritär sein, aber das halt einfach, dass die anderen im Team sich auch darauf verlassen können, ja, dass du irgendwie einen Plan hast. So, ja.
Also eine
Und dann
gewisse
kommt, dann
Klarheit vielleicht
kommen,
einfach
ja, eine
ausstrahlen.
Klarheit, eine
Klar,
Klarheit,
Klarheit, so, ja.
eine Art von Rahmen oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll, was als Mutter übrigens auch sehr nützlich ist. Genau, dass man halt so ein bisschen, ja, dass man auch verlässlich ist, ja, dass man auch, dass auch der Rest vom Team sich darauf verlassen kann, dass die auch wissen, ich stehe da dahinter, wenn wir jetzt gemeinsam was entscheiden. Ich kann das auch nach außen so kommunizieren oder ich kann das auch so weiter kommunizieren. Und ja, also ich finde, Konflikte können dann schon sehr früh gespürt oder antizipiert werden vielleicht,
Ja,
ja, und dass
klar,
es dann
ja.
gar nicht so weit kommt, dass man dann schon weiß, okay, da könnte jetzt ein Thema sein oder man arbeitet so viel zusammen, man verbringt so viel Zeit miteinander, man kennt natürlich auch die einzelnen Charaktere dann sehr gut. Ja. Wir essen oft zusammen zu Mittag oder frühstücken zusammen oder unterhalten uns irgendwie vor der Kaffeemaschine ein paar Minuten. Man weiß ja auch, wie die anderen ticken, man weiß, wo Themen sein könnten und wer auf was Wert legt zum Beispiel. Ja. Also das ist wie so ein Uhrwerk, ja. Das muss alles ineinander greifen, jede Disziplin und dann auch die Patienten, auch die Angehörigen und so kann es funktionieren. Und da habe ich sehr großes Glück, in so einer Mannschaft zu arbeiten und wünsche es jedem, weil der Job im Krankenhaus ist stressig genug und da finde ich, kommt es dann auf solche Sachen nämlich ganz explizit an.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt gedacht, wir machen jetzt, gehen jetzt zum Abschluss nochmal in so einen Fazitteil. So ein paar kleinere, flottere Fragen nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Und zwar die erste Frage, ich glaube, das ist einfach nochmal zusammenfassend, weil du hast jetzt schon ganz, ganz viel davon erklärt. Aber was bedeutet für dich in Anführungsstrichen gute Führung in der Medizin?
Gute Führung in der Medizin bedeutet für mich Kommunikation auf Augenhöhe, Raum geben für alle Teammitglieder, eine Offenheit, eine Fehlerkultur, die wertschätzend ist. Und als Führungsperson im Idealfall eine Inspiration für die anderen zu sein.
Hast du Führungsvorbilder in der Medizin oder außerhalb?
Mein Chef ist tatsächlich ein Führungsvorbild, ja. Der macht es auf eine sehr authentische und sehr gute Art. Ja, das finde ich sehr angenehm. Und auch so bei den Mom-Docs im Netzwerk sind viele Frauen, wo ich mir denke, hey, die macht das richtig gut. Das finde ich toll. Ja, das ist klar, das ist authentisch, das ist sympathisch, das darf auch emotional sein auf eine gewisse Art. Ja. Und so hoffe ich, dass ich davon von diesen Menschen eben viel selber für mich mitnehmen kann und vielleicht auch für jemand anders dann entsprechend wirken kann. Ja.
Was können Ärztinnen und Ärzte von modernen Führungsansätzen aus der Wirtschaft lernen? Und vielleicht auch
Ich glaube,
umgekehrt.
da kann man noch einiges lernen. Da kann man noch einiges lernen. Also ich finde, eine gute Fehlerkultur ist, finde ich, eine Basis, die ein Muss ist. Ja? Also sich was sagen trauen, offen sein, wertschätzend kommunizieren. Für diese ganzen Themen ist natürlich im medizinischen Alltag nicht so viel Platz. Also wir haben da nicht so Fortbildungen, Trainings oder so irgendwas. Also dass dieses Thema überhaupt einen großen Stellenwert hat, diese Erkenntnis, finde ich, die muss in der Medizin noch viel mehr ankommen. Also gerade was ich auch eben über die Notfallsituationen gesagt habe. Also eine gute Teamkommunikation und dieses Wegkommen von den Hierarchien, sondern wirklich jedem Einzelnen Raum geben, jede Stärke sehen können irgendwie. Da ist, glaube ich, in anderen Branchen schon viel mehr Bewusstsein da als bei uns. Also wenn ich was als Einziges sagen müsste, würde ich sagen, das Bewusstsein für diese große Relevanz von guter Führung. Ja.
Und umgekehrt, glaubst du, dass Führungskräfte in der freien Wirtschaft jetzt zum Beispiel auch was von Führung in der Medizin lernen können?
Ich glaube, dieses Thema Notfallsituationen, also
Mhm, klar.
unter
Ja.
Druck entscheiden und trotzdem noch ordentlich kommunizieren, also und ja, unter Druck eine gute Führungsperson sein. Ich glaube, das ist was man aus der Medizin sicherlich lernen kann. Ja.
Letzte Frage. Letzte Frage, was braucht es aus deiner Sicht an Führungskompetenz? Also für mich ist vielleicht noch kurze Erklärung, für mich ist Führungskompetenz so ein Oberbegriff. Ja, also Führungskompetenz hat sozusagen, oder ich kann Führungskompetenz verschiedene andere Kompetenzen zuordnen, wie, was weiß ich, Konfliktkompetenz, Kommunikationskompetenz, und so weiter, ja, Selbstführungskompetenz. Was glaubst du, welche Führungskompetenz, oder Untergruppe von Führungskompetenz, braucht es in der Medizin ganz besonders? oder im Krankenhaus auch ganz besonders?
Ich weiß gar nicht, ob man sich da auf eins festlegen kann, weil es halt einfach eine Arbeit ist, die mit so viel Interaktion, so viel mit Menschen zu tun hat, und man so viel Führung auf ganz verschiedenen Ebenen übernehmen muss, gegenüber meinen Kollegen, gegenüber den anderen Therapeuten, gegenüber Patienten, gegenüber Angehörigen. Also, dass ich so oft in verschiedene Führungsrollen schlüpfen muss, dass ich mich, glaube ich, gar nicht auf eine Sache festlegen kann. Ich glaube, authentisch sein ist wichtig, also nicht in eine Führungsrolle zu schlüpfen, sondern auch einfach mit einer gewissen Klarheit Führung einfach zu übernehmen, Vorbild zu sein. Ich glaube, ein großer Schlüssel ist Kommunikation, also eine Kommunikationskompetenz, eine gute, wertschätzende Kommunikation ist fast überall im Leben der Schlüssel.
Ja, und ist ja auch super breit.
Ja,
Kommunikationskompetenz,
ja,
da steckt ja so viel drin.
ja,
Genau. Ja, super, Katrin. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Es hat mir sehr viel
Ja,
Spaß
ich habe
gemacht.
zu danken. Ja, hat mir auch
Ja.
Spaß gemacht. Das ist echt ist ein tolles Thema. Das ist ein echt spannendes, tolles Thema und was ich jetzt nicht so oft quasi im Fokus habe. Deswegen freue ich mich auch schon total auf deine Zoom-Fortbildung dann.
Genau. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Wo findet man denn jetzt mehr über dich, wenn man jetzt nochmal, was weiß ich, nochmal recherchieren möchte zu den Mom Dogs oder
Ja,
generell
genau.
zu deiner Tätigkeit?
Also auf der Homepage momdocs.de. Da kann man uns auch, also die Mentorinnen und auch mich, alle direkt anschreiben. Auf Facebook haben wir eine offene Seite. In das Netzwerk kommt man eben nur als ärztliche Kollegin dann rein. Auf Instagram haben wir auch einen Account, also immer mit dem Stichwort Momdocs. Dann findet man uns auf Instagram, Facebook und auch auf der Homepage. Genau. Und kann
Ja,
man mich auch
sehr
direkt
schön.
anschreiben, katrin@momdocs.de. Ganz
Sehr
einfach.
schön. Genau. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes, sowie auch nochmal den Termin von unserem gemeinsamen Zoom, dann am 21. Oktober. Und ja, vielen lieben Dank, Katrin, noch einmal. War wirklich ein sehr schönes Interview und ich hoffe auch, dass die ZuhörerInnen da einiges für sich mitgenommen haben.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräftecoach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.